Draußen ist es kalt und regnerisch und die Weltlage ist auch wenig aufmunternd. Da macht es umso mehr Spaß, die nächste Reise zu planen. Die Sehnsucht nach der heilen Welt ist unser Thema heute im RBB 24 Inforadio. Hallo und herzlich willkommen, sagt Ursula Voss-Henrich. Schön, dass Sie dabei sind. In der nächsten halben Stunde geht es um Traumreisen, Sehnsuchtsorte und um die deutsche Stadt, in der die glücklichsten Menschen leben. Wohin zieht es Sie denn? Reisen Sie am liebsten dahin, wo es warm und sonnig ist und das Wasser 28 Grad hat? Oder eher in unerschlossene Gegenden, in die wilde Natur? Abenteuer, Erholung, Ruhe oder Action, was suchen die Menschen in der großen, weiten Welt? Josephine Janert hat sich im Reisebuchladen Schropp in Berlin-Charlottenburg umgehört.
Als kleines Kind war es Madagaskar. Da auf dem Globus habe ich gesehen, dass da unten neben Afrika diese große Insel war. Und das habe ich mir als mein Traumland vorgestellt. Ich bin nur bis Mosambik gekommen. Nein, bin nie da gewesen.
Polarlichter sind zum Beispiel so eine Sache, die ich einfach nochmal sehen möchte im Leben. Also ich stehe nicht unglaublich auf Wärme, deswegen sind jetzt irgendwelche unglaublich heißen, sommerlichen Reiseziele gar nicht so meine Träume. Aber Polarlichter stelle ich mir eigentlich einfach unglaublich surreal vor.
Ich suche mir das mittlerweile so aus, dass ich möglichst wenig die Umwelt belaste. Ich war zum Beispiel dieses Jahr mit dem Zug in Neapel und in Pompeji. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin 7 Uhr hier losgefahren und war 22.30 Uhr in Neapel.
Die Buchhandlung Schropp, Land und Karte in der Knesebeckstraße in Berlin-Charlottenburg ist ein Ort, wo aus Träumen handfeste Reisepläne werden können. Schon seit 1742 stattet sie Reisende mit Material für ihre Unternehmungen aus.
Also mein Traumreiseziel ist in Norditalien, möchte ich gerne mal nach Mantova, wo der Balkon ist von Romeo und Julia. Und das ist eine reine Renaissance-Stadt, fasziniert mich seit Jahren und ich möchte da unbedingt mal hin.
Der Tourismus hat sich im Laufe der Zeit verändert. In den 70er Jahren waren Fernreisen ungewöhnlich. Doch eine Kundin flog kurz nach dem Tod des Diktators Mao Zedong nach Peking.
Da war dann natürlich so Mao Zedong und sowas war groß. Also dieses Östliche, da bin ich ja noch nach China immer gefahren. Es war dann politisch die Möglichkeit, ein anderes Gesellschaftssystem sich zu überlegen. Und bin ich mit einer linken oder kommunistischen Studentengruppe dann mal auch hingefahren und dann mal da rumgereist.
Die Buchhändlerin Regine Kiepert führt den Laden seit mehr als 40 Jahren. Auch sie hat immer noch einen Sehnsuchtsort.
Ich wollte immer in die Wüste und habe das bis heute nicht geschafft. Marokko liegt ja nun eigentlich nah, aber ich habe es bisher nicht geschafft. Ich war überall, in China, in der Mongolei und Island und so, aber in die Wüste bin ich noch nicht gekommen. Das ist immer noch so mein Ziel. Ich hatte mal früher so einen Albtraum, wo die Wüste als Ruhezone eine Rolle spielte. Und der ist immer wieder gekommen und da war die Wüste für mich, ohne dass ich wusste, dass es Wüste ist, aber das Bild war für mich dann immer so eine schöne Vorstellung von Ruhe.
Im Laufe der Zeit hat Regine Kiepert alle möglichen Trends kommen und gehen sehen. In den 80er Jahren zog es Abenteurer mit den improvisierten Reiseführern des Autors Stefan Lohse nach Indien. In den 90er Jahren brach für den Laden eine Hochzeit an. Viele Westberliner erkundeten das Brandenburger Umland und brauchten dafür Karten. Ehemalige DDR-Bürger schauten sich derweil in Westeuropa um und benötigten ebenfalls Reiseführer.
Der Laden war immer brechend voll und es hat so einen Spaß gemacht.
Osteuropa sei nach dem Fall der Mauer zu einem populären Reiseziel geworden, sagt Regine Kiepert. Viele ihrer Kundinnen und Kunden seien auf der Suche nach dem Unbekannten und Ursprünglichen, das allerdings immer schwerer zu finden sei.
Also Albanien ist ein wunderschönes Land und das ist dann eben noch Abenteuer. Es gibt eben noch keine Bettenburgen, es gibt noch keinen aalglatten Tourismus. Da muss man sich so ein bisschen auf den Weg machen oder man muss geführt reisen. Und das ist die Herausforderung. Und dann fängt es irgendwann an, wie zum Beispiel in Georgien, da fing es so an, jetzt ist es schon ein bisschen wieder überfrachtet mit Tourismus. Also es hat schon wieder ein bisschen nachgelassen, weil es nicht mehr diese Originalität hatte.
Mit Reiseliteratur über Italien und Frankreich macht die Buchhandlung wohl ihren größten Umsatz. Regine Kiepert und ihr Team bekommen auch die aktuellen politischen Spannungen zu spüren. Israel, sonst eine populäre Destination, besonders zu Ostern, geht kaum noch. Auch Russland und die Ukraine sind derzeit schwer erreichbare Länder. Was Menschen überhaupt in die Ferne treibt? Weiße Strände, hohe Berge, gutes Essen, Kultur, vor allem aber der Wunsch, anderen Menschen zu begegnen.
Da war ich unter anderem auch in Kolumbien, was mir ganz, ganz gut gefallen hat. Und da würde ich auf jeden Fall gerne nochmal hingehen. Die Küche war okay, also ich fand sie nicht schlecht, aber es ist nicht die beste Küche. Aber vor allen Dingen einfach die Leute. Also ich spreche kein Spanisch, aber selbst mit meinem bisschen Spanisch habe ich irgendwie immer mit den Leuten gelacht und die sind gut drauf. Und dann irgendwie das Tanzen, das Feiern war auch irgendwie immer, die Musik hat mir super gut gefallen. Wo auch immer du hingehst, es läuft immer Reggaeton. Ja, das hat mir sehr gefallen, einfach die gesamte Atmosphäre.
Ich bin eben 10-mal in Griechenland tanzen gewesen. Und ich liebe die griechischen Tänze, die sind so auch altengerecht, also kann jung und alt mitmachen, alle haben Freude dran und das ist sehr schön.
Anderen Menschen begegnen und im besten Fall zusammen tanzen. Josephine Janert hat sich mit Kundinnen der Reisebuchhandlung Schropp über den perfekten Urlaub unterhalten. Um Traumreisen und Sehnsuchtsorte geht es in dieser halben Stunde. Und jetzt wollen wir mit einer Expertin über die Zukunft des Reisens sprechen. Claudia Brözel ist Professorin für Tourismusökonomie an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Sie befasst sich unter anderem mit der Entwicklung nachhaltiger Tourismuskonzepte. Dafür war sie gerade auf dem Westbalkan und hat dort zwei grenzüberschreitende Projekte kennengelernt.
Ich war tatsächlich in Montenegro auf einer Konferenz und dort wurde ein wunderbares Projekt vorgestellt. Das nennt sich Cartoon Roads. Also im Prinzip sind Cartoons, ist ein englisches Wort, für Almbewirtschaftung. Und der ganze Balkan, also Montenegro, Kosovo und Bosnien-Herzegowina, hat sich sozusagen zusammengetan und so eine Art Wanderweg oder Bikerweg gemacht, der bestückt ist mit verschiedenen Almen, wo sich der Reisende sozusagen wandernd oder auch mit dem Fahrrad von einem zur anderen, zur nächsten Alm bewegen kann. Und das Tolle ist, dass diese Almen eben von Frauen bewirtschaftet werden, die meistens aus dem Dorf kommen, ein bisschen älter sind, aber schon immer gelernt haben, auf dem Land zu leben, mit dem Vieh umzugehen, Käse zu machen. Was toll ist, dass der Tourist es erfahren kann oder der Reisende. Und auf der anderen Seite, es pflegt die Landschaft und es ist auch sozusagen noch ein Einkommen für diese Frauen dort.
Und ist das so ein typisches Beispiel für eine Art von nachhaltigem Tourismus?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, weil wir ja eigentlich versuchen, immer darauf zu achten, dass die drei Komponenten, also das Ökonomische, dass die Menschen vor Ort eben auch ein Einkommen generiert bekommen, sozial, also dass es eben auch in die Community, in die Dorfgemeinschaft, in was auch immer wir vor Ort antreffen, passt und natürlich ökologisch nicht gerade sehr zerstörend ist. Das wären so drei Aspekte, die ich gerne so sehen würde.
Mhm. Nun ist in diesem Falle das Gebiet ja auch noch besonders interessant. Montenegro, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, ehemaliges europäisches Kriegsgebiet vor 30 Jahren noch. Und das hat ja auch wahrscheinlich den Hintergrund, dass da auch so grenzüberschreitende Kooperationen dann auch entstehen sollen, nicht wahr?
Genau. Also das ist das, was da gerade passiert. Es gibt eine Gemeinschaft von, man sagt, es sind die sechs Ökonomien auf dem Balkan und sie versuchen, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten. Es ist nicht immer ganz so einfach, weil sie natürlich auch ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte haben, wo sie so herkommen in ihrer Entwicklung, wie Albanien zum Beispiel, das ja das letzte komplett abgeriegelte sozialistische Land war unter Hoxha. Es gibt aber auch dieses große Projekt, was vielleicht viele kennen, Peaks of the Balkan. Das ist sozusagen der Wanderweg, den es gibt, 1700 ungefähr Kilometer, wo die Menschen vor Ort selbst sagen, das ist das größte Friedensprojekt Europas, weil es sozusagen direkt nach dem Jugoslawienkrieg begonnen wurde mit engagierten Bergführern, die gesagt haben, wir haben hier so eine tolle Landschaft, da müssen wir eigentlich wirklich was draus gemeinsam machen und nicht, dass die Menschen noch Grenzen überqueren müssen oder wir nicht wollen, dass sie auf die andere Seite laufen oder so.
Bei den beteiligten Ländern fehlt aber Serbien, nicht wahr?
Ja, Serbien fehlt. Die Serben müssen selbst praktisch sich integrieren in das, was da läuft oder ihre eigenen Schwerpunkte setzen. Und es ist im Moment noch ein bisschen schwierig vor Ort, das ist richtig.
Sie haben über Albanien gesprochen, das ist ja wirklich inzwischen vom Geheimtipp so ein bisschen zu etwas geworden, wo ganz viele hinreisen möchten, weil die Berglandschaft so einzigartig ist, weil es interessante historische Städte gibt. Es gibt ja diese Sehnsucht auch nach diesem Ursprünglichen, was nicht so erschlossen ist, was nicht so zugebaut ist. Aber wenn solche Angebote, so touristische Angebote gut funktionieren, dann machen die Idee ja auch schon wieder fast kaputt, ne? Also wenn dann alle kommen und sagen, wir wollen die unberührten Berge sehen, dann sind die bald nicht mehr unberührt.
Das wäre so ein bisschen das Problem des Managements. Also ich sage immer, Overtourism ist eigentlich ein Organisationsproblem, ja? Und hier sind wir mit einem Problem konfrontiert, was wir im Tourismus sehr oft haben. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man eben auf der einen Seite guckt, was kann die Landschaft, was können aber auch die Menschen, Tourismusakzeptanz, vertragen und dann auch wirklich Grenzen setzt. Das bedeutet, an irgendeinem Punkt auch zu sagen, wir nehmen nicht mehr. Wir nehmen Eintritt oder wie Amsterdam, wir schaffen das Marketing ab. Also ich glaube, es gibt ganz viele Aspekte, die man organisatorisch da abwickeln kann.
Wie ist denn eigentlich die Entwicklung so im Tourismus? Gibt es mehr und mehr Leute, die auch Interesse haben an nachhaltigen Reisen oder wie immer man das dann bezeichnet, diese Art des Reisens?
Also 62% der deutschen Wohnbevölkerung über 14 sagt, mein Urlaub soll möglichst sozial verträglich sein, also faire Angebote und so weiter. 48% sagt, mein Urlaub soll möglichst ökologisch verträglich sein, ressourcenschonend, umweltfreundlich. Und wir sehen, dass die Nachhaltigkeit ein Wunsch ist der deutschen Reisenden, aber dass sie nicht eine große Relevanz hat bei der Reiseentscheidung. Was viele Leute versuchen, aber wir sind immer noch nur bei 5%, also es wird sehr viel in der Branche darüber gesprochen, ist die CO2-Kompensation. Das heißt also, ich mache eine lange Flugreise und sage dann aber, ich zahle einen Beitrag an einen Anbieter, der dieses Geld zum Beispiel irgendwo investiert, wo es meine zwei CO2-Emissionen ausgleichen kann. Wir waren schon mal 2021 bei 9% der Flugreisenden, die das gemacht haben. Ist ein bisschen zurückgegangen nach Corona, da sind wir jetzt bei 5%.
Also eins der Lieblingsziele der Deutschen ist ja immer noch Spanien, ne? Und also eigentlich könnte man ja nicht mehr nach Spanien fahren, wenn das mit den Wasserproblemen da so weitergeht. Also das fiele dann ja schon mal komplett aus, wenn man es wirklich ernst nimmt, oder?
Mhm. Also ich glaube so, die Warmwasserziele Italien, Spanien, Griechenland, das hat immer noch eine Relevanz, aber wir haben natürlich von Waldbränden über Wasserknappheit, über große Hitzewellen, wo Menschen dann auch Entscheidungen treffen. Nicht unbedingt, dass sie jetzt alle nach Schweden fahren, also dass die Menschen eher noch ausweichen.
Es gibt ja auch einen Wettbewerb für nachhaltigen Tourismus, den Sie ausgeschrieben haben, erfunden haben und weiter durchführen. Da werden jährlich Preise für sozial nachhaltigen Tourismus für Projekte vergeben. Wer hat denn in diesem Jahr die Preise bekommen?
Die Initiativen, die sich bei uns bewerben weltweit, müssen nachweisen, dass ihre Auswirkungen, also wir sagen Impact, die Auswirkungen, die sie haben, tatsächlich positiv sind für ein Problem ihrer Region, ihres Gebietes und so weiter. In diesem Jahr haben wir auf dem ersten Platz Himalaya Women Trail, eine Initiative für weibliche Trail-Leader, die eine Ausbildung haben, aber gar keine Chance hatten, bisher mit Veranstaltern, mit Reisegruppen zu arbeiten, weil es gar kein Verzeichnis gab, wo alle gelistet sind, wo man die buchen kann und so weiter. Und die haben sozusagen so ein Verzeichnis aufgebaut mit lizenzierten, weiblichen, ausgebildeten Guides für den Himalaya, was wirklich speziell ist, weil es dort eigentlich keine Frauenguides gibt. Das zweite kommt aus Indien, Astrostay heißen die. Die gehen in Communities, wo von Frauen geführte Unterkünfte sind, einheimisches Essen. Und dann geht man mit diesen Communities raus und guckt in die Sterne und kriegt den Sternenhimmel erklärt. Oder Kali Fast Fashion, die kommen aus Kenia. Das ist eine junge Frau, die selbst Geflüchtete ist und in einem Flüchtlingscamp lebt im Moment und angefangen hat mit Plastikmüll, mit recyceltem Plastikmüll, afrikanische Kulturkleidung zu machen und die sozusagen als Souvenirs auch auf den Basaren, was ihr so möglich ist, verkauft.
Was ist nachhaltiger Tourismus? Darüber habe ich mit Claudia Brözel von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde gesprochen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass ganz viele Jugendliche und junge Erwachsene nach Neuseeland reisen wollen? Als Austauschschüler zum Beispiel oder nach der Schule in einem Work-and-Travel-Programm oder gleich ganz auswandern? Wieso eigentlich Neuseeland? Weil es so weit weg ist von zu Hause wie sonst keine Region der Welt? Oder weil dort die Hobbits aus der Fantasywelt Herr der Ringe wohnen? Oder weil es da so viele Berge und Schafe und keinen Krieg gibt? Fragen, die unsere ARD-Korrespondentin Jennifer Johnston beantworten kann.
Der Neuseeländer Trent Yu schaut in die Weite. Majestätische Berge, eine malerische Küste, idyllische Stille. Was viele deutsche Urlauber zu Tausenden jährlich nach Neuseeland zieht, ist für ihn Alltag.
Es gibt viel Natur an vielen Flecken auf der Welt, aber nicht viele haben so viel Wildnis. Das ist nicht zu vergleichen mit einem Park.
Zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter wohnt er in einem Haus mitten im Grünen. Für den Betreiber einer Zipline bedeutet Neuseeland Freiheit.
Du kannst jederzeit dein Ding machen. Die meisten Leute schließen nicht mal ihre Häuser ab.
Auch Felicitas von Peter aus Deutschland, die alle nur Feli nennen, hat in Neuseeland ein neues Zuhause gefunden. Am Wochenende wandern gehen, Fjorde besuchen oder surfen. Im diversen Neuseeland sind die Möglichkeiten für einen Wochenendtrip in ihren Augen schier endlos.
Also sehr vielseitig, Neuseeland. Und das Klischee stimmt echt. Also es ist mega schön, mega grün. Und sehr viel Meer und Strand. Die Kiwis, die Neuseeländer, leben draußen.
Von den gut 5 Millionen Kiwis besitzt daher fast jeder ein Auto. Das brauche man, um von A nach B zu kommen. Ein Nachteil des dünn besiedelten Landes, das dafür berühmt ist, mehr Schafe als Menschen zu haben.
Die Öffis sind furchtbar, schrecklich. Ja, das ist nicht so wie in Deutschland. Also man ist auf jeden Fall auf das Auto hier angewiesen, auch in der Stadt, besonders in der Stadt.
Feli lebt momentan in Neuseelands größter Stadt Auckland. Nach 2 Jahren als Backpackerin in Australien ist sie auf der Suche nach einem neuen Abenteuer in Neuseeland hängen geblieben. Dass sie dort bleiben und sogar Staatsbürgerin werden würde, hätte sie damals nicht erwartet.
Also es war echt eigentlich eher ungeplant, dass ich hier geblieben bin.
Sie fühlt sich von Anfang an wohl. Insbesondere die Freundlichkeit und der entspannte Lebensstil gefallen der Deutschen und auch vielen ihrer internationalen Freunde.
Ich finde tatsächlich, dass man nachmittags mehr Zeit hat, um irgendwie noch mal was zu machen. Also der Lebensstil ist hier auf jeden Fall etwas mehr gelassen als in Deutschland.
Mittlerweile lebt Feli schon seit 9 Jahren in Neuseeland, hat dort studiert, sich ein Leben aufgebaut. Noch vor einigen Jahren konnte sie sich nicht vorstellen, jemals wieder zurück nach Deutschland zu ziehen. Das ist jetzt anders.
Also ich halte mir immer eine Hintertür offen. Meine Freundin sagt immer, wir leben mit einem Fuß in Neuseeland und mit dem anderen raus aus dem Land.
Einerseits, weil die Heimat und die Familie doch sehr weit weg sind, andererseits wegen der angespannten Wirtschaftslage. Steigende Lebenshaltungskosten, eine anhaltende Wohnungskrise und die Abwanderung junger, gebildeter Menschen sind nur einige der Probleme.
Na, gerade ist es ganz schwer, weil das Land hat einfach eine ganz kleine Wirtschaft. Und man merkt es auf dem Jobmarkt, es ist schwierig.
Doch die Kiwis wären nicht die Kiwis, wenn sie nicht für ihr Land und ihre Kultur einstehen würden. Das Positive statt das Negative sehen. Das sind die Dinge, die auch Trent am meisten an seinem Land schätzt.
Wir haben eine stabile Regierung und eine starke Demokratie, sozialen Zusammenhalt. Uns geht es ziemlich gut hier. Wir schauen eher nach vorn als zurück.
Es ist der typische Optimismus, die Leichtigkeit, die viele nach Neuseeland zieht.
Neuseeland, ein Sehnsuchtsort für viele. ARD-Korrespondentin Jennifer Johnston über das echte Leben dort auf den Trauminseln. Wissen Sie, wo in Deutschland die glücklichsten Menschen wohnen? Raten Sie mal. Da kommen Sie nicht drauf. In Kassel. Max Höfer hat das nicht wirklich überrascht. Er ist Sprecher der Studie SKL Glücksatlas, die kontinuierlich die Lebenszufriedenheit der Menschen in Deutschland wissenschaftlich erforscht. Partner des SKL-Glücksatlas ist die SKL-Lotterie. Das ist die Klassenlotterie der Bundesländer, eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Also wollen wir mal davon ausgehen, dass das ein seriöses Forschungsprojekt ist. Aber Kassel, das muss Max Höfer erklären.
Die Ergebnisse zeigen natürlich dann schon in die Richtung, die wir kennen. Glücklichsten Städte sind diejenigen, die eben familiär sind, die ein studentisches Umfeld haben, die eine gute Umweltqualität haben und bei denen auch die Einkommenssituation und die Arbeitsmarktsituation durchschnittlich oder gut ist, aber auf jeden Fall nicht ganz schlecht.
Karlsruhe, Wiesbaden ziemlich unten im Ranking, Freiburg hinter Halle, Chemnitz hinter Duisburg sogar oder auch hinter Oberhausen. Wie kommt das?
Wir haben erstmal objektive Faktoren genommen. Es gibt ja viele Wohlfahrtsindikatoren, wie zum Beispiel das Einkommen, die Umweltqualität, das Gesundheitssystem, der Arbeitsmarkt und haben geguckt, welche Städte sind denn da oben und unten und welche Städte sind bei der subjektiven Lebenszufriedenheit oben und unten. Haben das dann verglichen und da kommt dann lustigerweise eben auch raus, dass eine Stadt wie Freiburg eigentlich von den Indikatoren, die sagen, super dasteht, aber interessanterweise sieht die Bevölkerung das anders. Mhm. Ja? Und da haben wir die dann Oberperformer oder Underperformer genannt. Also eine Stadt wie Kassel ist ein Oberperformer, weil sie eigentlich nur sozioökonomisch im Mittelfeld rangiert, aber eben die Bevölkerung findet es klasse, ja, und die leben da gern.
Also Oberhausen, Duisburg, die gelten zumindest nicht als besonders hübsche Städte. Also um Schönheit geht es da offenbar nicht. War auch ein Kriterium sowas wie soziales Umfeld, Familie, Freundschaften.
Wenn man das beantwortet, die Frage, dann schwingt da eben alles mit. Der Arbeitsmarkt, die Frage meines Jobs, meiner Familiensituation, wie ist das mit den Kindern, gibt es einen Elternteil zu pflegen? Also all diese Dinge rechnest du ja da in der Antwort mit rein. Aber wir fragen auch nach sogenannten Bereichszufriedenheiten. Also etwa, wie zufrieden sind sie mit ihrem Einkommen, mit ihrem Familienleben? Und da messen wir dann schon auch Freundschaft und so dazu, Nachbarbeziehungen dergleichen. Und da sieht man eben, dass die Gewinnerstädte gerade im Bereich des Familienlebens sehr zufrieden sind.
Das sind jetzt zunächst mal die großen Städte oder die größten Städte in Deutschland. Aber Sie haben ja auch Regionen unter die Lupe genommen. Da haben Sie auch ein Ranking erstellt.
Also wenn man sich die Landkreisebene mal genauer anguckt, dann stellt man fest, dass es da einzelne Landkreise gibt, in denen es so gut wie keine Unzufriedenen gibt. Das ist zum Beispiel Fürstenfeldbruck, da in der Nähe von München. Das ist gerade im Nachbarlandkreis von Freiburg. Das ist in Ostdeutschland Saalekreis. Ja. Also diese glücklichsten Gebiete, kleinen Landkreise sind solche, die eine sehr starke Familienbindung haben, sehr gutes Vereinsleben und woran man ein bisschen messen kann, wie die Freundschaft und Nachbarschaften so funktionieren. Da will keiner weg. Und meistens haben die auch eine große Nähe zu einer Großstadt. Das heißt, die verbinden die Angenehmlichkeiten des Landlebens mit den Vorteilen einer schnell erreichbaren Großstadt, wo man eben mal den Arztbesuch machen kann beim Facharzt, den man sonst am Plattenland nicht so hat. Und das ist das Problem der Großstädte. Die haben viele Unzufriedene, überproportional viele Unzufriedene. Und das führt dazu, dass sie meistens in diesen Rankings eher so im Mittelfeld eben herumdümpeln.
Sie haben auch den Ost-West-Unterschied nochmal unter die Lupe genommen. Und was ist jetzt definitiv schlechter im Gefühl der Ostdeutschen als im Westdeutschland?
Ostdeutschland hat eine viel geringere Eigentumsquote, hat viel geringere Einkommen immer noch. Teilweise sind auch noch die Arbeitsmarktsituationen schlechter. Es gibt Landstriche, wo die Bevölkerung wegzieht. Da fährt der letzte Bus um 5 oder um 3. Ne? Und dann gibt es auch noch was anderes, was wir gemessen haben. Wir fragten dann einfach, fühlen Sie sich eigentlich als Ostdeutscher akzeptiert, fühlen Sie sich repräsentiert? Und da sieht man bei den Ostdeutschen eine stärkere Gefühl der Diskriminiertheit in Deutschland. Sie fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Das gilt für, glaube ich, 37%, die das explizit sagen. Das wirkt sich auch ein bisschen aus.
Jetzt wollen wir doch noch mal nach Berlin gucken. Hat nicht so gut abgeschnitten, aber das hat auch niemanden gewundert. Ja. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie so die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit in Berlin sich darstellt?
Im Grunde muss man ja sagen, dass Berlin jetzt mal von diesen ökonomischen Daten her, von den Wohlfahrtsindikatoren gar nicht mal so schlecht ist. Da müssten sie eigentlich Mittelfeld sein. Aber subjektiv ist auch die Einschätzung der Berliner eben noch schlechter als ihre objektive Lage. Berlin kommt, glaube ich, nur auf Platz 37, also ist unter diesen 40 Städten, die wir da untersucht haben, wirklich am unteren Ende. Und das hat halt eben auch damit zu tun, dass hier die Bildungssituation, die familiäre Situation nicht so gut ist, dass wir sehr viele alte Leute haben, dass wir viele Problembezirke haben. Das ist natürlich insgesamt ein Problem von Großstädten, dass sie oft Strukturmerkmale haben, wie eben größeren Unterschied zwischen Arm und Reich. Es gibt dann Schulen, wo die Reichen eher ihre Kinder hinschicken und Schulen, wo die Armen eher ihre Kinder hinschicken und wo sie dann eben diese größere Diskrepanz haben und damit auch Unzufriedenheit.
Das sagt Max Höfer vom SKL Glücksatlas. Jetzt wissen wir also, wo in Deutschland die glücklichsten Menschen leben. Und dass es nicht Berlin ist, haben wir schon geahnt. Die Sehnsucht nach der heilen Welt ist unser Thema heute im RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.